D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und der ist heute Abend nicht ganz alleine. Anna Wollner ist da. Guten Abend, Anna.
Einen wunderschönen guten Abend, Tom.
Du hast versprochen, dass du eine wahre Geschichte dabei hast heute Abend.
Ja, ich habe zum Glück nicht versprochen, dass ich einen guten Film dabei habe. Ansonsten hätte ich jetzt ein ernsthaftes Problem.
Ob diese wahre Story vielleicht wahr, aber doch am Ende sehr unspannend ist, werden wir klären innerhalb der nächsten Stunde zusammen mit Anna. Darüber hinaus erzähle ich euch ein bisschen was aus Wien. Da war ich nämlich bei der Weltpremiere vom 5. Mission Impossible Film, der jetzt am Donnerstag in den Kinos startet. Rogue Nation heißt er, und habe unter anderem auch mit Ethan Hunt persönlich mich unterhalten können am roten Teppich. Was der erzählt hat, erzähle ich euch heute Abend auch noch in dieser Stunde. Dann gibt es eine ziemlich abgefahrene, durchgeknallte neue Serie auf Netflix. Wet Hot American Summer. Hast du den Film jemals gesehen, Anna?
Nein, aber als großer Paul Rudd-Fan muss ich leider jetzt am Wochenende die Serie tatsächlich noch gucken.
Unglaublich. Ich wusste nichts von diesem Film. Der war 2001 im Kino, ist damals wahnsinnig gecrashed, sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern, ist verrissen worden. Und jetzt gibt es auf Netflix ein 8-teiliges Serien-Prequel zu diesem Film von 2001. Ziemlich abgefahren. Außerdem hat Daniel Radcliffe jetzt Hörner und Inga Hinnenkamp die Film-News der Woche. Das alles in den nächsten 56 Minuten.
D-Radio Wissen.
Ha, Anna, Anna, Anna.
Tom.
Was machen wir denn jetzt mit diesem Film? Based on a true story. Ist ja schon mal eh so ein Schlagwort. Ne? Hast du mittlerweile so in gefühlt jedem zweiten Vorspann im Kino. Immer soll irgendwas Wahres dran sein an den Geschichten. Jetzt kommt übermorgen ein Film ins Kino, der haut es direkt raus, ne? Und hat das True Story schon im Titel. Bei uns im Deutschen hängt noch dran Spiel um Macht. Ist ein Journalistendrama mit relativer Starbesetzung. James Franco und Jonah Hill gemeinsam in einem Obacht ernsten Film. Haltung, Anna, Haltung in einem ernsten Film. Wir haben den Film beide gesehen. Du bist hier, um mit mir drüber zu reden.
Ich dachte ja, wir können uns streiten, aber das Problem ist, dass wir, glaube ich, relativ einhellig über diesen Film schon geurteilt haben.
Ich sage es mit den Worten von Kraftklub. Ich glaube, ich finde ihn ein bisschen weniger scheiße als du.
So, okay.
Vielleicht können wir uns darüber noch streiten im Lauf des Abends. Die Geschichte. Jonah Hill spielt einen Journalisten bei der New York Times, der da nun mittlerweile nicht mehr arbeitet, weil er gefeuert worden ist.
Ja, aber schon aus einem sehr interessanten Grund gefeuert wurde, nämlich weil er eine Titelgeschichte gemacht hat, wo er ein bisschen die Wahrheit verfälscht hat. Es war nämlich eine Geschichte über den modernen Sklavenhandel in Afrika.
Ja.
Und weil der Protagonist, an dessen Geschichte er erzählen wollte, ihm leider nicht alles geliefert hat, was so ein bisschen reißerischer gewesen wäre, hat er einfach ein bisschen was von einem anderen Protagonisten dazugezogen, hat das leider nicht mehr belegen können, und eine Hilfsorganisation ist eben darüber gestolpert, dass es da Unstimmigkeiten gibt, und Jonah Hill wird quasi bei der New York Times vor die Tür gesetzt.
Das heißt, Jonah Hill macht letzten Endes genau das gleiche wie wir jeden Tag, nur bei uns interessiert es keinen.
Das stimmt.
Gut, also er arbeitet nicht mehr bei der New York Times, wird dann aber auf eine Geschichte aufmerksam, die aus einem ganz bestimmten Grund seine Aufmerksamkeit erregt.
Ja, weil ein mehr oder weniger ein Mörder, der seine Familie getötet haben soll, oder auch, ja, das werden wir im Verlauf des Films noch so ein bisschen ausdifferenzierter zu sehen bekommen. Und der nimmt die Identität des Journalisten an. Der heißt nämlich Michael Finkel, also Jonah Hill heißt Michael Finkel, und James Franco, der diesen vermutlichen Mörder spielt, der gibt sich als Michael Finkel auf, und mit diesem Identitätsdiebstahl wird der echte Michael Finkel mehr oder weniger darauf aufmerksam und denkt, er ist ja eh gerade arbeitslos, das ist ja irgendwie eine spannende Geschichte, und versucht dann Kontakt zu ihm aufzunehmen, beziehungsweise wird von ihm angerufen, also der falsche ruft den echten an. Die treffen sich dann auch im Gefängnis, und es ist dann mehr oder weniger ja so ein kammerspielartiges Verhör, Journalisten auf der einen Seite der Mörder, auf der anderen Seite der Schreiberling, und das dann mehr oder weniger relativ unspannend den ganzen Film, wie man schon bei der ersten Begegnung merkt.
Was haben Sie geschrieben?
Braune Augen.
Kein besonderes Merkmal. Mindestens 70% der Menschen haben braune Augen. Es existiert ein mathematisches Verfahren, mit dem man bestimmen kann, wie normal jemand ist. Also unser ganzes Leben, nicht nur unser Aussehen.
Wirklich?
Nach meinen Berechnungen bin ich ziemlich normal. Ich bin anständig und unauffällig in 92,88% der Zeit.
Du kannst wieder aufwachen, James Franco ist fertig.
Verzeihung, entschuldige bitte. Das sind tatsächlich ein paar Szenen im Film, wo ich dir uneingeschränkt recht gebe, die haben mich auch wahnsinnig gelangweilt, weil da auch nicht besonders viel passiert. Man tauscht sich aus, es ist so ein eher blindes, gegenseitiges Abtasten, so ich hatte das Gefühl von wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Ja, das liegt also ein bisschen, was mich total gestört hat, war diese... Nee, ich kann dieses eigentlich zurücknehmen. Was mich total gestört hat an diesem Film war James Franco, der mal wieder dieses lethargische, ich bin eigentlich viel zu cool, um zu spielen, weil ich sitze einfach nur da und existiere. Das reicht ja für eine Karriere in Hollywood.
Reicht doch, wenn ich James Franco bin.
Der geht gegen Jonah Hill, den ich in tragischen oder in ernsten Rollen mittlerweile viel, viel lieber habe als in komödiantischen Rollen. Also Wolf of Wall Street, Moneyball. Also der Jonah Hill, der kann ernst, was er hier auch wieder zeigt. Aber James Franco läuft da gegen eine Wand. Also wenn man die in diesem Raum zusammen sieht, der eine spielt, der andere isst, das reicht nicht, zumal es ja eigentlich in diesem Film dann auch darum geht, um die Rolle des Journalisten. Also wie geht jetzt der Journalist damit um, dass er einem potenziellen Mörder gegenüber sitzt, sich mit dem er nicht anfreundet, aber versucht näher zu kommen, kennenzulernen und dann auch in diesem moralischen Dilemma ist, was ist hier jetzt eigentlich die Wahrheit und sich da auch so ein bisschen ja in der Geschichte ein Stück weit verrennt. Und das hat es halt in den letzten Jahren im Kino schon mal viel, viel großartiger und viel, viel prominenter gegeben, nämlich Capote, kaltblütig mit Philip Seymour Hoffman, der ja wirklich diesen inneren Konflikt, Oscar prämiert ja auch, ganz, ganz anders, ja, viel, viel exzentrischer gespielt hat als dieses, ja, wir schlafen hier jetzt eigentlich bei den Verhören gerade ein.
Und ich glaube, das ist das Manko dieses Films, nämlich, dass man sich nicht konsequent dazu entschieden hat, diese innere Schau durchzuziehen und dieses Dilemma, das der Journalist mit sich und auch diesem potenziellen Täter hat, in den Vordergrund zu stellen, sondern man parallel immer auch noch diese ganze Mordgeschichte selbst genauso spannend halten wollte.
Ja, aber es ist dann auch noch nicht mal ein guter Tatort geworden.
Ja, letzten Endes, ja, gut. Da, je nachdem, was für Ansprüche man an Spannung hat. Ich habe zwischendurch mich schon dabei erwischt, wo ich gedacht habe, also interessieren würde es mich jetzt auch, ob er es nun war oder ob er es nicht war. Es hat mich nicht völlig kalt gelassen, aber es sind zwei Schauplätze die ganze Zeit parallel nebeneinander und das fand ich inkonsequent.
Und dann gab es halt auch noch irgendwie diese komischen Rückblenden, in denen versucht wurde, aus diesem potenziellen Mörder, Schrägstrich Monster, ein Gutmenschen zu machen. Und das ist halt irgendwie, hat für mich so überhaupt nicht funktioniert.
Genau.
Schrecklich, was er da gemacht hat.
Falls er es gemacht hat.
Falls?
Er plädiert auf unschuldig.
Woher wissen Sie das?
Er hat's mir gesagt.
Sie haben mit ihm gesprochen?
Ich war bei ihm.
Wozu?
Ich wollte die Geschichte von ihm hören.
Natürlich basiert das Ganze auf einer wahren Geschichte. Also Michael Finkel, diesen Journalisten, hat es wirklich gegeben, den gibt es. Und er hat auch wirklich ein Buch darüber geschrieben. Dieses Buch ist nun, glaube ich, ungleich spannender als der Film, weil er viel, viel mehr in die Psyche abtaucht. Also etwas, was der Film, wo der Film wirklich komplett scheitert, weil er uns einfach hier nur zwei leere Hüllen präsentiert, die gegeneinander anspielen und aber überhaupt nichts transportieren.
Gibt's genauso wie den Täter übrigens auch, der nach wie vor in irgendeiner amerikanischen Todeszelle hockt und quasi auf seine Hinrichtung wartet, die immer noch nicht ausgeführt ist. So, wäre spannend gewesen, wenn man sich vielleicht für eins von beidem entschieden hätte, für einen dieser beiden Handlungsstränge, die parallel da verlaufen. Spannend fand ich es zwischendurch, ja, weil mich diese Geschichte interessiert hat. Ich hätte da mehr drüber wissen wollen, aber James Franco für mich auch gefangen in seiner eigenen Coolness, diesen relativ interessanten Täter hätte man deutlich besser spielen können.
Eigentlich auch, was ein bisschen schade ist, dass das Projekt so ein bisschen gescheitert ist, ist, was dahinter steckt, nämlich die Produktionsfirma Plan B, das ist die Produktionsfirma von Brad Pitt, die Gardner, eine Oscar-prämierte Produzentin, relativ jung, ich glaube, die ist Mitte 30 und so ein bisschen so die hotteste Produzentin in ganz Hollywood, alle wollen mit ihr zusammenarbeiten, dass die aus diesem Stoff, den sie relativ lange auf dem Schreibtisch liegen hatten, nicht mehr rausgeholt haben, das ist fast auch schon so ein Stück weit verwunderlich.
True Story, im Deutschen heißt es noch Spiel um Macht hintendran, ab übermorgen im Kino. Danke dir, Anna.
Gern geschehen.
Und ihr müsst selber zusehen, ob ihr euch das antun wollt oder ob ihr es lieber lasst. Und jetzt Filmmusiktitel raten. Wird aber einfach. Ja, das war nun wirklich nicht schwer, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist natürlich das weltberühmte Thema von Mission Impossible, wie wir es kennen, seit dem ersten Teil von 1996. Das heißt auf der anderen Seite auch, dass Tom Cruise diesen Ethan Hunt mittlerweile seit fast 20 Jahren spielt. Teil Nummer 5 kommt am Donnerstag in die Kinos und heißt Rogue Nation. Etwas hat sich verändert, nicht nur Tom Cruise ist älter geworden, auch die Musik ist, in dem Fall gut, jünger geworden. Ne? So klingt das jetzt. 2015. Auch beeindruckend, oder? Bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht am Anfang erstmal. Aber durchaus filmdienlich, denn ich habe das anfangs auch schwer gefunden zu glauben, dieser neue 5. Teil Rogue Nation ist tatsächlich der effektgewaltigste, den wir bisher hatten. Oftmals ist es so, bei so gealterten Actionhelden, es fällt einem natürlich immer sofort jemand ein wie Arnold Schwarzenegger oder wie Sylvester Stallone beispielsweise. Da denkt man schon nach dem 3. Teil, jetzt wäre es echt langsam mal Zeit aufzuhören. Bei Tom Cruise scheint das anders auszusehen und ich stehe diesem Menschen wirklich sehr kritisch gegenüber, was so sein... was so seine persönliche Einstellung zu Dingen wie Scientology angeht oder so, bin ich maximal skeptisch. Aber ich habe diesen 5. Mission Impossible Film gesehen und finde, der wird wirklich von Film zu Film immer besser. Was ist passiert thematisch seit dem Ende des 4. Teils, der ja gerade mal erst, ich glaube 2013 im Kino war, ist auf jeden Fall nicht lange her. Erinnert ihr euch wahrscheinlich an diese Dreharbeiten am Burj Khalifa, diesem höchsten Gebäude der Welt, über 800 Meter hoch, wo er unter anderem von einem Gebäude ins andere springt. Was hat sich getan? Ethan Hunt musste wie nach jeder Mission, nach jeder unmöglichen Mission eigentlich auch hier wieder untertauchen. Dieses Mal allerdings wird er darüber informiert, dass die IMF, also die Impossible Mission Force, aufgelöst worden ist. Das heißt, diese Einheit gibt es überhaupt nicht mehr. Wegrationalisiert vom neuen mächtigen CIA-Boss, gespielt von Alec Baldwin. Ethan Hawke ist alleiner denn jemals zuvor, aber natürlich ist er auch in diesem Teil nicht wieder ohne seine Verbündeten unterwegs, die ihm helfen, obwohl es die eigentlich gemeinsame Organisation lange schon nicht mehr gibt. Mit dabei logischerweise wieder Simon Pegg als Technik-Nerd Benji und auch Jeremy Renner wieder dabei. Als Agent William Brand. Und ja, jetzt geht es darum, eine Waffe, die nicht in die falschen Hände gelangen darf. Das kennen wir aus diversen James Bond-Filmen auch. Machen wir uns nichts vor. Ne? Die Storys sind halt so. Diese Waffe soll in einem Flugzeug von A nach B transportiert werden und da versucht Ethan Hawke reinzukommen.
Das Paket ist noch immer im Flugzeug.
Schalt die Kraftstoffpumpen ab.
An die Mechanik komme ich nicht ran.
Und die Bordelektrik?
Oh, das könnte funktionieren. Nein.
Hydraulik!
Okay, Sekunde.
Nein, ist verschlüsselt.
Benji, das Flugzeug!
Ja, das Paket ist im Flugzeug, wir haben's kapiert!
Das passiert mir übrigens immer, wenn ich über Mission Impossible rede. Es kommt immer der Punkt, an dem ich Ethan Hawke anstelle von Ethan Hunt sage. Ethan Hunt wird gespielt von Tom Cruise. Ethan Hawke ist selbst Schauspieler und hat mit Mission Impossible nichts zu tun. So, also Ethan Hunt muss irgendwie in dieses Flugzeug reinkommen und das ist der Punkt, wo ich eben schon meinte, Tom Cruise wird immer besser im Lauf der Zeit, auch was die Stuntszenen angeht, denn wenn sich dieses Flugzeug von außen über Technik-Nerd Benji nicht stoppen lässt, ja gut, dann muss halt Ethan Hunt selbst einschreiten.
Kannst du die Tür öffnen?
Benji, kannst du die Tür öffnen?
Vielleicht.
Öffne die Tür, wenn ich es dir sage! Ich bin auf dem Flugzeug! Mach die Tür auf!
Wie hast du es ins Flugzeug geschafft?
Nicht im Flugzeug! Ich bin auf dem Flugzeug! Mach die Tür auf! Benji, öffne die Tür!
Okay.
Tja, und da hast du natürlich selbst als Ethan Hunt ein Problem, wenn du außen an einem startenden Transportflugzeug hängst und der Technik-Nerd über die ferngesteuerte Computertechnologie die Tür halt eben nicht geöffnet kriegt. Das ist eine Szene, die tatsächlich genauso gedreht worden ist. Das heißt, in dem Augenblick hat nicht nur Ethan Hunt an irgendeinem imaginären Flugzeug gehangen, sondern der Schauspieler Tom Cruise hat an einem echten Flugzeug gehangen, außen, während es gestartet ist. Habe ich mit ihm drüber gesprochen bei der Weltpremiere des Films in Wien, was er mir da erzählt hat, zu dieser Szene und zu einigen anderen Szenen und generell dazu, warum er tatsächlich mit diesen Mission Impossible Filmen einfach nicht aufhören kann. Das erzähle ich euch gleich in eine Stunde Film. Ihr seht mich untröstlich. Also, ihr seht mich natürlich nicht, ist ja Radio. ihr hört mich untröstlich. Ich hatte euch Tom Cruise versprochen und kann dieses Versprechen jetzt nicht einhalten, weil, wie erkläre ich das am besten? Also Tom Cruise ist kaputt. Also jetzt nicht er selbst, aber ich konnte ihn ja nicht am Stück mitbringen aus Wien von der Weltpremiere von Mission Impossible Rogue Nation, sondern ich konnte ja nur das mitbringen, was er mir da bei der Premiere unter anderem am roten Teppich erzählt hat. Also quasi so eine Art Soundfile, ne, die ich dann jetzt hier abgespielt hätte, um euch zu zeigen, was er mir erzählt hat. Und diese Soundfiles sind kaputt, die funktionieren nicht. Ich habe keine Ahnung warum, habe es noch nicht rausfinden können in der Kürze der Zeit. Vorhin war noch alles super, jetzt ist Herr Cruise kaputt, zumindest in meinem Rechner. Ich könnte euch höchstens anbieten, dass ich kurz umreiße, was da passiert ist. War nämlich schon relativ spannend zu sehen, wie Tom Cruise auch mit 53 Jahren immer noch so von 2.000 bis 3.000 Fans an der Wiener Staatsoper, da war die Premiere, wirklich frenetisch gefeiert worden ist, sich fast drei Stunden lang Zeit genommen hat für Autogramme und dann auch ganz cool erzählt hat, Interviews gegeben hat am roten Teppich, über die Dreharbeiten, unter anderem diese Szene, die ich euch eben vorgespielt habe aus dem Film, wo er an diesem startenden Transportflugzeug hängt, gesichert von natürlich mehreren Stahlseilen, die man hinterher im Film nicht mehr sieht, hat er aber wirklich an einem startenden Transportflugzeug gehangen und mir dann auch erzählt, weil ich ihn gefragt hatte, ob er eigentlich den Verstand verloren hätte, sowas zu machen, gesagt hat, naja, also fand ich ganz witzig, weil er sagte, als das Flugzeug wieder runterkam, da habe ich dann auch gedacht, bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Aber auch sonst hat er viele der Stuntszenen mit ganz wenigen Ausnahmen selbst gemacht. Die ganzen Auto- und Motorradverfolgungsjagden, die sehr sehenswert sind, hat er selbst gemacht. Und da kann ich nur sagen, ey, Hut ab vor dem Typ. Mit 53 Jahren wirkt er immer noch wie 35. Von allem anderen aus seinem Privatleben, wie gesagt, da rede ich nicht drüber. Da meine ich jetzt auch nicht. Aber was er in diesen Mission Impossible Filmen leistet, ist schon cool. Und wenn ihr die bisherigen vier Teile gemocht habt, das wollte ich noch dranhängen, werdet ihr sicherlich diesen fünften auch mögen. Er ist genau in der Tradition der ersten Teile. Das ist ein bisschen wie mit James Bond. So, den kann man ja auch von Film zu Film einfach immer weiter das erleben lassen, was er erlebt. Spannendes Thriller-Agentenleben, also wer das mag, der kann da am Donnerstag gut reingehen. Und Herrn Cruise versuche ich einfach zu reparieren und ihn euch vielleicht nächste Woche mitzubringen. So, zur Entschädigung gibt's hier Inga Hinnenkamp mit den Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Channing Tatum hat endlich Ja gesagt. Nein, nicht schon wieder zu seiner Ehefrau Jenna. Die beiden, die sind ja seit 2009 unter der gemeinsamen Haube. Channing hat nach langem Hin und Her endlich Ja gesagt zu den X-Men. Wochenlang war spekuliert worden, ob er die Hauptrolle in der Superhelden-Auskopplung Gambit spielen würde. Erst hatte Channing angeblich abgelehnt, jetzt ist die Unterschrift aber unter dem Vertrag. Tatum wird sogar nicht nur die Hauptrolle spielen, er wird den Film auch produzieren. Das können wir als klares Bekenntnis zum X-Men Spin-Off deuten. Produktionsfirma Marvel erhofft sich derweil, dass Channing Tatum das neue Solo-Zugpferd der X-Men werden könnte, wenn Hugh Jackman nach seinem dritten Wolverine-Solo die Krallen an den Nagel hängt. Starten soll das Project Gambit offenbar im Oktober 2016. Auf zum letzten Gefecht. Zombies, schnallt euch an, stellt eure Rückenlehnen in eine aufrechte Position und klappt die vor euch befindlichen Tische hoch. Captain Alice ist an Bord. Nur noch wenige Wochen, dann beginnen sie tatsächlich die vielleicht letzten Resident Evil Dreharbeiten aller Zeiten. Nicht umsonst heißt Teil 6 hochoffiziell The Final Chapter. Und wer das Ende von Teil 5 gesehen hat, der weiß eh, entweder Mensch oder Zombies, aber beide können Teil 6 nicht überleben. Oder doch? Regisseur Paul W.S. Anderson, nebenbei ja auch der Ehemann der Alice-Hauptdarstellerin Mila Jovovich, hatte bislang immer vom großen Finale gesprochen. Jetzt ist plötzlich nur noch die Rede von einer Fortsetzung. Die wird ab September in Südafrika gedreht, kommt am 2. Februar in die Kinos und bis dahin wissen wir bestimmt mehr. Nach der 5 ist vor der 6. Klar ist es nicht schön, dass Game of Thrones Staffel 5 vorbei ist. Aber wir versorgen euch gerne immer wieder mal mit News zur anstehenden 6., deren Dreharbeiten ja immerhin schon laufen. Der nächste große Besetzungscoup, der dem produzierenden US-Sender HBO geglückt ist, heißt nämlich Max von Sydow. Die schwedische Hollywood-Legende hat unterschrieben, und zwar für eine extrem spannende Rolle. Achtung, klitzekleiner Spoiler. Von Sydow soll die mysteriöse dreieugige Krähe spielen, den Mentor und Wegweiser des jungen Bran Stark. Eine Rolle, in die der 68-Jährige sicherlich einige Erfahrungen aus seinen Klassikern Das siebte Siegel oder Der Exorzist einfließen lassen kann. Mysteriöse, düstere Rollen sind ja schließlich sein Markenzeichen. Noch bevor wir ihn aber in der 6. Game of Thrones Staffel sehen, gibt es ihn in einem 7. Teil im Kino, und zwar in dem von Star Wars. 86 Jahre und kein bisschen müde, der Mann. Kleinen Nachtisch? Na gut, aber sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Regielegende Ridley Scott hat einst Hollywood revolutioniert. 1979 war das mit dem Film Alien. 2012 hat er dann leider den großen Fehler gemacht, die Alien-Vorgeschichte, das Prequel zu diesem Klassiker, ins Kino zu bringen. Ein Riesenflop, dank unsäglicher, an den Haaren herbeigezogener Story. Von der geplanten Fortsetzung war dann ewig nichts mehr zu hören, bis jetzt. Ridley Scott hat angekündigt, im Januar mit den Dreharbeiten zu Prometheus 2 zu beginnen. Wir hoffen, dass darin dann vielleicht die 17.000 offenen Fragen aus Teil 1 geklärt werden. So richtig dran glauben tun wir aber eher nicht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Im Sommer fängt vieles neu an. Erste Jobs.
Wollen wir dich den anderen Campern vorstellen?
Erste Verliebtheiten.
Hi.
Hi.
Und der erste Tag im Sommercamp.
Ein paar von euch waren letztes Jahr als Camper hier. Aber jetzt seid ihr alle 16 oder 17 Jahre alt. Hier ein paar Dinge, die nicht erlaubt sind diesen Sommer. Es gibt hier keine Techtelmechtel zwischen Campern und Betreuern. Das beinhaltet Trockenvögeln, Geknutsche, Feuchtvögeln, Gefingere, die Schubkarre.
Im Jahr 2001 war ein Film in den Kinos, den wahrscheinlich von euch genauso wenig jemand gesehen haben wird wie ich selbst, Wet Hot American Summer. Das sollte eine satirische, romantische Komödie sein, inszeniert von einem Typ namens David Wayne, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Michael Showalter. Und dieser Film wird euch deshalb genauso wenig ein Begriff sein, wie er mir vorher einer war, weil das Ding total gefloppt ist, von vorne bis hinten. Sowohl bei den Fans als auch bei den Kritikern ist das Ding gnadenlos durchgerasselt, weil die ganze Aufmachung des Films vielleicht ein bisschen speziell ist. Ihr habt ja gerade eben gehört, diese Szene in diesem Feriencamp in Amerika ist das gang und gäbe. Da schieben also Millionen von Eltern jedes Jahr ihre Kinder in den großen Ferien in so Camps, in so Ferienlager ab, wo die dann irgendwie zusehen müssen, wie sie zurechtkommen, während sich die Eltern einen bunten machen. Und genau von so einem Camp handelt das. Es gibt nur einen ganz massiven Unterschied. In diesem Camp kommen dann auch die Busse an mit den ganzen 12-jährigen und 13-jährigen verpickelten Jungs und Mädels, die ihren Sommer im Camp verbringen sollen. Aber diese eben angesprochenen 16- bis 17-jährigen Campleiter, denen also hier fummeln und rummachen und so erstmal vom Camp-Chef verboten wird, das sind nicht irgendwelche 16-, 17-Jährigen, sondern die werden gespielt von Schauspielern wie Paul Rudd, Bradley Cooper, Amy Poehler oder Elizabeth Banks. Das heißt, wir sehen also so 30- bis 40-Jährige mit so ganz schlechten Wayne's World-Perücken auf dem Kopf, die also dann so 16-, 17-Jährige spielen, was die ganze Sache an sich schon mal total absurd macht, weil die sich so benehmen wie 16-Jährige, man ihnen aber natürlich die ganze Zeit deutlich ansieht, dass sie überhaupt gar kein bisschen 16 sind, sondern wie gesagt irgendwas so zwischen 30 und 40 und sich daraus irrsinnig bizarre Dialoge mit den echten 12-, 13-Jährigen ergeben, auf die sie dann da in diesem Camp aufpassen sollen. 1,8 Millionen Dollar hatten sie damals zur Verfügung, um diesen Film zu machen. 2001 wurde beim Sundance Film Festival gezeigt sogar und ist durch die Bank verrissen worden. Umso erstaunlicher, dass sich die Macher jetzt nochmal wieder zusammengesetzt haben, also David Wayne und Michael Showalter, sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wenn das Ding als Film damals so gecrashed ist, warum machen wir dann nicht einfach eine achtteilige Serie draus? Kein Fernsehsender wollte das Ding logischerweise haben, aber Netflix hat gesagt, diese Nummer finden wir dermaßen bizarr, dass wir das nochmal aufleben lassen. Und zwar nicht als Remake, nicht die gleiche Geschichte aus dem Film nochmal erzählt, sondern die Idee war, eine achtteilige Staffel zu machen. Erstmal nur diese eine, acht Teile, die die Vorgeschichte zum eigentlichen Film erzählt. Und der Kracher ist, dass sie die ganzen prominenten Schauspieler von 2001, also von vor 14 Jahren, die mittlerweile ja wirklich Megastars sind, Elizabeth Banks, Bradley Cooper, Amy Poehler, Paul Rudd, alle wieder dazu gekriegt haben, in diesem Achtteiler mitzumachen. Ich habe mir die ersten drei Folgen angeguckt mittlerweile und habe mich bepisst vor Lachen, weil es unter anderem auch Szenen gibt wie diese.
Wir haben ein Problem.
Wieso kommt ihr damit zu mir? Ich bin Campcop.
Ich weiß, dass du beim Militär warst.
Ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Du willst also nicht mal ein kleines Stück von diesem langen, öligen Schwanz?
Das Telefon ist nur für Notfälle, junges Fräulein.
Oh ja, das war ein Notfall. Ich hab mein Diaphragma vergessen.
Ich war auch mal so alt wie du. Nimm meins.
Situationen wie diese, die sich da rund um die Uhr abspielen. R-rated war der Film damals schon in Amerika, also keine Freigabe für Jugendliche unter. In Amerika ist, glaube ich, R-rated 17 Jahre. Bei uns wäre das dann USK oder FSK 16 gewesen. In Amerika, wie gesagt, R-rated. Und es lebt von dieser vollkommenen, bizarren Situation dieses Riesenaltersunterschieds zwischen Leuten, die aufeinandertreffen, die aber eigentlich nur 2-3 Jahre auseinander sein sollen. Es ist die ganze Zeit, deswegen heißt das Ding ja auch Wet Hot American Summer First Day of Camp, es ist die ganze Zeit dieses Ferienlager, das Setting, wo sich alles abspielt, unterlegt, habt ihr gerade eben gehört, zum einen von 80er-Jahre-Musik, also von weiß ich nicht, Bruce Springsteen bis hin zu, ich hatte es mir irgendwo noch aufgeschrieben, Jefferson Starship, Rick Springfield, Loverboy und Kiss natürlich auch im Soundtrack vertreten. Sehr, sehr bizarr, aber sehr, sehr abgefahren. Und mich hat es, wie gesagt, vom Humor immer mehr wieder erinnert an Wayne's World. Vielleicht ein bisschen gemischt mit was Monty Python-mäßigem und Dialogen wie diesem hier.
Was?
Was?
Nichts. Was?
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 Nichts, was?
Nichts.
Nichts. Was? Was? Nichts. So, ist jetzt draußen diese erste Staffel, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal reinzugucken. Ganz klare Empfehlung, auch wenn man es total bescheuert findet, was man da sieht, es ist wirklich mal was komplett anderes. Also diesen Film zu nehmen und daraus eine Serie zu machen, für mich eine granatengute Idee. Ich bin gespannt, wie das zu Ende geht, erstmal was diese eine achtteilige Staffel angeht und ob wir das Ding danach irgendwann nochmal wiedersehen, ob die weitermachen, ist im Augenblick noch nichts weiter darüber bekannt. Wet Hot American Summer, First Day in Camp. Ich möchte euch noch zum Schluss der Sendung zwei Kurzbesprechungen mit auf den Weg geben, weil es einfach so viele Filme sind diese Woche. Zum einen habe ich mir mit relativ großem Interesse About a Girl angeguckt, weil sich das sehr spannend gelesen hat. Erstmal geht um ein fast 16-jähriges Mädchen, das einen missglückten Selbstmordversuch dann halt doch überlebt und einige Zeit lang braucht, um festzustellen, dass das Leben vielleicht doch gar nicht so scheiße ist, wie sie die ganze Zeit gedacht hat. Klang spannend aufgebaut. Allerdings muss ich sagen, war ich dann relativ enttäuscht vom Film an sich. Es geht relativ hart rein mit diesem Mädel, das irgendwie also auf tragikomische Art und Weise, also auch nicht so wirklich Drama, nicht wirklich durchgezogen, sich umbringen will, sondern eigentlich eher so Teenager genervt ist vom Leben und deshalb mit so einem Föhn in der Wanne steht und die Nummer geht halt wie gesagt schief und die ganze Familie ist natürlich wahnsinnig bestürzt, vor allem die Mutter, nicht so wahnsinnig überzeugend, gespielt von Heike Makatsch, an dieser Stelle eingeschoben. Und dann dauert es aber ewig, bis sich irgendwas tut. Also man sieht diese knapp 16-Jährige, wie sie wirklich eine Stunde lang eine Fresse zieht im Film und so darauf erpicht ist, alle davon zu überzeugen, dass die ganze Welt nervt und sie doch einfach alle in Ruhe lassen sollen und sie das auch nicht wieder versuchen wird. Aber es ist alles relativ unglaubwürdig und am Ende bin ich raus aus dem Film und dachte, ja, gute Idee für eine Geschichte eigentlich, hätte man viel draus machen können. Ist in dem Fall aber nicht so wahnsinnig viel draus gemacht worden, wie ich es mir erhofft hätte. Also, falls ihr vor einem Filmplakat steht, wo drauf steht About a Girl, dann denkt dran, der Westholt hat gesagt, muss man sich nicht unbedingt angucken. Anderer Fall, auch nicht ganz so einfach, ist Horns. Ist ein Film mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Der spielt einen jungen Mann, genannt Iggy. Und Iggy steht unter dringendem Tatverdacht, seine Freundin vergewaltigt und umgebracht zu haben.
Bitte, Sie müssen mir glauben, ich habe sie geliebt.
Wie fühlt man sich, wenn man als Mörder frei rumläuft?
Flehen Sie Gott an Ihrer Seele!
Ich flehe den Teufel an, den zu bestrafen, der Sie umgebracht hat!
Das ist eine wichtige Schlüsselszene. Er sagt, ich flehe den Teufel an, den zu bestrafen, der Sie umgebracht hat, denn ich war es schließlich nicht. Und eines Morgens, nach einer durchzechten Nacht, wacht Iggy auf, verfolgt nach wie vor von Medien und Presse, weil er zwar beschuldigt wird, es aber keine Beweise gibt, wacht er auf und ihm sind tatsächlich zwei Hörner gewachsen. Er wird dann quasi, da setzt so ein bisschen Fantasy an in der ganzen Nummer, er wird zu so einer Art gefallenem Engel und in dieser, ja, Teufelsfigur, in der er dann drinsteckt mit den Hörnern, ist er in der Lage, den Menschen in die tiefsten Abgründe ihrer Seele reinzuschauen. So, eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, zumal wir relativ schnell wissen, Iggy war es mit Sicherheit nicht, aber wer zum Teufel war der Mörder? Kommt alles raus im Lauf des Films. Trotzdem konnte ich mich nicht dagegen verwehren, im Kino zu sitzen und mich die ganze Zeit zu fragen, warum hat Harry Potter eigentlich Hörner am Kopf? Ist ein bisschen befremdlich. Ich war mit ihm, also mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, nicht so ganz einverstanden. Aber ist ein Film, Horns, wenn ihr mit so einem leichten Fantasy-Einschlag in einer dramatisch wirklich guten Geschichte, wenn ihr damit umgehen könnt, wäre Horns auf jeden Fall ein Film, den ihr euch ab Donnerstag vielleicht angucken können würdet, solltet oder so. Ich verabschiede mich für heute. Tom Westholt ist raus. Ich bemühe mich nach Kräften bis nächsten Dienstag um 20 Uhr zur nächsten Ausgabe von Eine Stunde Film Tom Cruise repariert zu haben. Entschuldige mich nochmal dafür, für diesen technischen Ausfall heute. Ist mir ein persönliches Ärgernis gewesen. Als kleines Versöhnungsgeschenk zum Abschluss der Sendung für euch etwas von uns. Das ist ganz neu und das finden wir gut. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.